Deutschlandfunk Nova. Update.
The European Union does not finance the construction of a fence.
Die Europäische Union finanziert keine Grenzzäune. So deutlich hat es ein Sprecher der EU-Kommission heute gesagt. Er reagierte damit auf die Forderung der ungarischen Regierung. Die hat der EU Kosten für einen Teil ihres Grenzzauns in Rechnung gestellt. Mit diesem Thema starten wir ins Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Ungarn und die Flüchtlinge, das ist ein Dauerthema in der EU, auch heute wieder. Da sorgte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán für Wirbel mit einem Brief an die Europäische Kommission. Darin die klare Aufforderung, einen Teil der Kosten für den ungarischen Zaun an der Südgrenze Ungarns zu übernehmen. Die Hälfte soll die EU zahlen, so Orbán, also 400 Millionen Euro. Zur Begründung hieß es, der Zaun schütze nicht nur Ungarn, sondern auch den Rest Europas. Der ungarische Staatskanzleisprecher begründete das vor der Presse so.
Die europäische Solidarität sollte auch in der Praxis zum Ausdruck kommen. Italien und Griechenland wurden ihre außerordentlichen Kosten erstattet. Das steht auch Ungarn zu. Es geht hier um gemeinsame europäische Interessen, also muss sich die Europäische Kommission beteiligen.
Die EU-Kommission wies das umgehend zurück. Ein Sprecher sagte, dass Ungarn schon Notfallgelder bekommen hätte, und zwar in Höhe von 700 Millionen Euro. Das Geld sei für Überwachungsmaßnahmen an den Außengrenzen oder für Ausrüstung für die Grenzkontrolleure. Aber Zäune würden nicht finanziert, so der Sprecher.
We do support measures at the external borders. This can be surveillance measures, this can be border control equipment, but fences, we do not finance.
Auch aus dem Europäischen Parlament kommt Widerstand. Der Österreicher Ottmar Karas sitzt für die konservative EVP-Fraktion im Parlament und sagte dem Deutschlandfunk, für diese Forderung aus Ungarn fehle die Rechtsgrundlage.
Es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite Solidarität fordert und sich auf der anderen Seite weigert, Flüchtlinge im Sinne der Beschlüsse der Europäischen Union aufzunehmen.
Im Jahr 2015 waren mehr als 400.000 Menschen über Ungarn nach Westeuropa gekommen. Das Land baute zuerst einen Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Serbien und verlängerte den Zaun dann bis an die Grenze zu Kroatien. Der Zaun ist 175 Kilometer lang und wird von rund 3.000 Soldaten bewacht. Ministerpräsident Orbán hatte den Grenzwall vor einiger Zeit noch verteidigt.
In harten Zeiten brauchen wir die Tapferen und Fleißigen. Wir schwören, dass wir die Grenze Ungarns und die Sicherheit der Heimat verteidigen, und damit verteidigen wir auch Europa. Wir machen das schon seit 500 Jahren so. Es ist das Schicksal der ungarischen Nation geworden, die Heimat und Europa zu verteidigen.
Es lett évszázadok alatt a magyar nemzet sorsa.
Mit dem Grenzzaun wurde die sogenannte Balkanroute geschlossen, über die auch viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Außerdem weigert sich Ungarn beharrlich, freiwillig Flüchtlinge aufzunehmen. Das Land verstößt damit gegen die Vereinbarung der EU, per Flüchtlingsquote die Ankommenden in allen EU-Ländern zu verteilen. Gemeinsam mit der Slowakei klagt Ungarn dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Ministerpräsident Orbán hält die Quote für rechtswidrig.
Migration ist ein trojanisches Pferd für den Terrorismus. Die Leute, die zu uns kommen, wollen nicht nach unserer Kultur und unseren Gewohnheiten leben. Sie wollen nur das europäische Lebensniveau.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die ungarischen Forderungen an die EU werden auch im Netz kontrovers diskutiert. Hannes Faust schreibt auf tagesschau.de: Zahlt einfach. Das Geld ist gut angelegt. Der Finanzminister soll gleich morgen einen Scheck über die volle Summe ausstellen, denn der Zaun hat uns etliche Milliarden gespart. Danke, Herr Orbán. Donidon meint dazu: Das Geld steht Ihnen zu. Soll man aus den Mitteln der Frontex nehmen, die scheinen irgendwie bis dato recht nutzlos zu sein. Allemal billiger als der Deal mit den Türken ist es auch noch. Barbarossa 2 sieht ebenfalls Parallelen zur Türkei. Was ist denn daran so aufregend? Die Türkei lässt sich ja auch bezahlen. Die Gründe sind ähnlich. Paddy sieht das bei tagesschau.de anders. Keinen Cent für dieses Bollwerk der Unmenschlichkeit, schreibt er. Ungarn tritt die Genfer Konvention mit Füßen, denn das Land muss die Asylverfahren für die Flüchtlinge durchführen, die an seiner Außengrenze auftauchen. Und Olli H. meint, der Zaun steht auf der falschen Seite. Er sollte so gebaut werden, dass er Ungarn vom Rest der Welt und vor allem von der EU abschottet.
Was sonst noch wichtig war?
In der Türkei sind 2 weitere Deutsche festgenommen worden. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind politische Vorwürfe der Grund. Bislang sei ein telefonischer Kontakt mit den Festgenommenen von der Türkei verweigert worden, wie eine Sprecherin erklärte.
Unsere Vertretung in der Türkei versuchen nun, Informationen zu sichern und den Kontakt zu den Betroffenen herzustellen. Und die konsularische Betreuung, worauf diese beiden deutschen Staatsangehörigen Anrecht haben, so schnell wie möglich sicherzustellen.
Aktuell sind jetzt 12 deutsche Staatsangehörige in der Türkei aus politischen Gründen in Haft. Die Bundesregierung hat daran erinnert, dass der Weltkorrespondent Deniz Yücel schon seit 200 Tagen inhaftiert ist. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, es werde weiter für seine Freilassung gearbeitet.
Die Situation, in der sich Deniz Yücel jetzt seit 200 Tagen befindet, wie auch die Situation, in der sich andere deutsche Inhaftierte in der Türkei befinden, macht uns weiterhin große Sorgen. Unsere Forderungen an die Türkei sind ganz klar, dass die deutschen Staatsbürger, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert sind, freigelassen werden.
Kritik an der weiteren Inhaftierung zweier Deutscher kommt unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hält sogar Verschärfungen von Reisehinweisen für möglich. Das Bundeskriminalamt hat Fehler eingeräumt beim Umgang mit einigen Pressevertretern beim G20-Gipfel. Mindestens 4 Journalisten soll zu Unrecht der Zugang zu dem Treffen der internationalen Staats- und Regierungschefs verweigert worden sein. In BKA-Datenbanken waren Daten nicht gelöscht oder Freisprüche nicht vermerkt worden. BKA-Chef Holger Münch entschuldigte sich.
Ein solcher Eingriff in die Pressefreiheit darf nicht passieren. Wir ziehen unsere Lehren daraus. Wir ducken uns nicht weg. Wir reden das nicht klein und wir reden das auch nicht schön.
Münch hat aber auch die massive Kritik an der Datenspeicherung durch Polizei und Verfassungsschutz zurückgewiesen. Er sagte, es sei falsch, wegen einzelner Fehler das gesamte System in Zweifel zu ziehen.
Das BKA und auch die Polizeien der Länder speichern nicht massenhaft Daten unbescholtener Bürger. Und wir gehen mit den Instrumenten verantwortungsvoll um.
Die Grünen haben inzwischen eine Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag beantragt. Sie vermuten grundsätzlich eine fehlerhafte und rechtswidrige Speicherung von Daten von vermutlich zigtausenden Deutschen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat angekündigt, den Tod eines Soldaten bei einem Übungsmarsch vollständig aufzuklären. Sie sagte in einem Zeitungsinterview, es sei wichtig, die Ursachen genau zu analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Bundeswehr hatte vorher in einem Untersuchungsbericht Fehler eingeräumt. Führungskräfte hätten mehrere nicht sachgerechte Entscheidungen getroffen. So hätten die Soldaten bei dem Übungsmarsch in Niedersachsen zu viel Ausrüstung getragen. Für SPD-Wehrexperte Rainer Arnold gibt es noch viele weitere offene Fragen.
Es gibt wohl Indikatoren, dass zumindest einzelne Soldaten verbal unter Druck gesetzt wurden. Ihr müsst jetzt diesen Marsch durchstehen, sonst habt ihr hier keine Zukunft bei der Truppe. Da wollen wir schon auch genau wissen, was dort los war.
Der Marsch war an einem heißen Julitag. Einer der Soldaten war nach einem Hitzschlag gestorben. Auch 3 andere Soldaten waren kollabiert.
Was noch wichtig wird?
Am Sonntag heißt es Merkel gegen Schulz. Die Kanzlerin von der CDU stellt sich ihrem Herausforderer von der SPD im ersten und einzigen Duell, übertragen von 4 Fernsehsendern und dem Deutschlandfunk. Vorab gab es Kritik am Prozedere, weil Merkel sich gegen Änderungen der Regeln beim Duell widersetzt hatte. SPD-Kandidat Martin Schulz warf ihr vor,
dass der Regierungssprecher dieses Landes im Auftrag von Frau Merkel Bedingungen stellt für dieses Interview, für dieses Duell. Das ist ein einzigartiger Vorgang. Und immer mehr Menschen, das merke ich, empfinden das als eine Art der Abgehobenheit.
Merkel äußerte sich nicht direkt zu diesem Vorwurf. Nachdem Schulz aber kritisierte, sie habe ihre Stellung als Kanzlerin missbraucht, weil sie mit dem Hubschrauber der Bundesregierung zu Wahlkampfauftritten flog, konterte die CDU-Chefin.
Was die Vorwürfe anbelangt, will ich immer noch mal daran erinnern, dass ich ein Eid geleistet habe und versuche, diesem Eid auch wirklich gerecht zu werden, dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Und das bedeutet, den Menschen im Lande zu dienen.
Das Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz läuft am Sonntag ab 20.15 Uhr.
Wäre natürlich schön und wünschenswert, wenn man da irgendwie jetzt das klar machen könnte. Ich glaube, dass Tschechien halt einfach auch jetzt eine Mannschaft ist, die mit dem Rücken an der Wand steht. Tschechien wird alles versuchen gegen uns.
So die Einschätzung von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Die deutsche Nationalmannschaft hat gleich ihr WM-Qualifikationsspiel in Prag gegen Gastgeber Tschechien. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.
Und sonst in der Welt?
In Kenia hat das oberste Gericht entschieden, dass die Präsidentenwahl ungültig ist und wiederholt werden muss. Staatschef Uhuru Kenyatta, der zum zum Sieger der annullierten Wahl erklärt worden war, rief zu Ruhe und Frieden auf. In einer Rede sagte der Präsident, er stimme der Entscheidung zwar nicht zu, werde sie aber akzeptieren. Das sollte auch die Bevölkerung in Kenia tun. Der Oppositionskandidat Raila Odinga hatte sich über das Wahlergebnis beschwert, wegen Regelverstößen der Wahlkommission. Odinga nannte die Gerichtsentscheidung historisch, seine Anhänger feierten auf der Straße. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht in dem Urteil ein Zeichen dafür, dass Kenias Justiz unabhängig ist. Die Wahl in dem ostafrikanischen Land muss innerhalb von 60 Tagen wiederholt werden. In Kolumbien wollen die früheren Guerillakämpfer der FARC eine politische Partei gründen und sie hat jetzt einen Namen. Bei einem Treffen in der Hauptstadt Bogotá stimmten etwa 900 Mitglieder der Gruppe mehrheitlich dafür, sich künftig Alternative Gemeinschaft der revolutionären Kräfte zu nennen. Die Abkürzung soll auch in Zukunft FARC sein. Die Gruppe wird 10 Sitze im Kongress bekommen. Sie will ihre marxistische Ausrichtung beibehalten und strebt eine Landreform sowie eine Politik für die Interessen von Arbeitern an. Die Parteigründung ist Teil des Friedensvertrages, den die FARC und die kolumbianische Regierung Ende letzten Jahres unterschrieben hatten. Die chinesische Nationalhymne steht seit heute unter besonderem Schutz. Ein neues Gesetz regelt, dass die Hymne nicht lächerlich gemacht werden darf. Wer sich nicht daran hält, riskiert bis zu 15 Tage Haft. Im Gesetz steht, dass so die Würde des Liedes geschützt und chinesischer Patriotismus gefördert werden soll. Es ist genau geregelt, wo und wann der Marsch der Freiwilligen gespielt werden darf. Als Hintergrundmusik oder in Werbung zum Beispiel nicht. Auch nicht auf Beerdigungen. Die chinesische Hymne darf nicht entstellt oder verfälscht werden und alle müssen aufstehen und feierlich mitsingen, heißt es im neuen Gesetz.
Wissensnachrichten. Wenn ihr demnächst mal in Hamburg unterwegs seid, dann werden euch vielleicht abends grüne Laserstrahlen auffallen, die unter anderem von der Elbphilharmonie und vom Planetarium aus Richtung Westen strahlen. Diese Installation soll auf eine neue unterirdische Forschungsanlage aufmerksam machen, die heute in Betrieb geht. Der European X-FEL, der größte und stärkste Röntgenlaser der Welt. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten. Was ist denn das, der European X-FEL?
Ja, das FEL in X-FEL steht für freie Elektronenlaser. Eigentlich ist das ein Teilchenbeschleuniger. Da werden Elektronen fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und dabei geben sie Röntgenstrahlung ab. Und daher kommt eben das X in X-FEL. Das steht für X-Ray, also Röntgenstrahlung.
Und was ist jetzt das Besondere am European X-FEL?
Das ist schon eine ziemlich große Nummer. Einerseits von den Ausmaßen her, also die Anlage reicht von Hamburg bis Schenefeld in Schleswig-Holstein. Das sind 3,4 Kilometer. Andererseits ist dieser Röntgenlaser ein ziemlich großes Gemeinschaftsprojekt, so ähnlich wie der Large Hadron Collider am CERN, also dieser Riesenteilchen. Beschleuniger in Genf. Der European X-FEL wurde von 12 Ländern gebaut und finanziert, hat über 1 Milliarde Euro gekostet und es hat auch 8 Jahre gedauert, bis der Bau fertig war. Und eben, wie du schon gesagt hast, der ist der größte und stärkste Röntgenlaser der Welt.
Was heißt denn das genau?
Ja, dieser Röntgenlaser erzeugt extrem kurze, extrem helle Lichtblitze, bis zu 27.000 pro Sekunde. Zum Vergleich, in Stanford gibt es auch schon so einen Röntgenlaser, der feuert aber nur 120 Lichtpulse pro Sekunde.
Und was kann man mit so einem Röntgenlaser genau erforschen?
Ja, der X-FEL ist eigentlich ein extra starkes Mikroskop, das sozusagen winzige Röntgenbilder erzeugt. Das heißt, mit diesem Röntgenlaser kann man zum Beispiel die molekularen Prozesse im Inneren von Zellen beobachten. Das soll dann zum Beispiel Biologen helfen zu verstehen, wie Krankheiten entstehen, unter anderem Parkinson und Alzheimer. Dazu sind Projekte geplant. Außerdem gibt es auch noch andere Anwendungsgebiete. Zum Beispiel wollen Forscher sich die molekularen Prozesse im Inneren von Solarzellen anschauen und so ihre Funktion verbessern.
Und vom größten Röntgenlaser der Welt kommen wir zu was noch Größerem. Florence fliegt nämlich gerade an uns vorbei.
Ja, Florence ist ein Asteroid und er ist so groß wie ein ganzes Dorf mit einem Durchmesser von 4,4 Kilometern. Damit ist er der größte Asteroid seit 100 Jahren, der so nah an der Erde vorbeifliegt.
Was heißt denn genau nah?
Ja, naja, nah ist natürlich relativ. Der Asteroid wird gut 7 Millionen Kilometer weit entfernt sein, also 18 Mal so weit, wie der Mond von der Erde entfernt ist. Aber trotzdem ist er noch so hell, dass man ihn in den kommenden Nächten mit einem kleinen Teleskop sehen kann. Und die NASA will versuchen, Florence genau zu vermessen. Und erwartet wird, dass es Aufnahmen von der Oberfläche gibt, bei denen Strukturen ab einer Größe von 10 Metern zu erkennen sind.
Bei dem Abstand wird uns Florence aber nicht gefährlich werden, oder?
Nein, also theoretisch könnten Asteroiden für die Erde gefährlich sein, aber nur, wenn sie direkt auf den Planeten stürzen. Normalerweise wird die Erde nur von Himmelskörpern getroffen, die etwa so groß sind wie ein Auto. Die verglühen dann in der Atmosphäre und kommen bei uns nur als kleinere Teile an.
Und zum Schluss, wer hätte es gedacht, dass Big Brother Father mal für die Forschung nützlich sein könnte.
Ja, für Linguisten aus Großbritannien war die Fernsehserie sogar sehr nützlich. Sie wollten nämlich wissen, was Menschen dazu bringt, ihren Akzent zu ändern und an andere Leute anzupassen. Und dafür war das Big Brother Haus eben das ideale Umfeld. Das Haus ist nämlich ein abgeschotteter Ort. Es gibt keinen Einfluss von außen und die Kandidaten verbringen viel Zeit miteinander und reden.
Also mussten die Forscher sich jetzt stundenlang Big Brother reinziehen?
Hunderte Stunden sogar. Und dann haben sie auch noch den ganzen Dialog transkribiert und den Akzent jedes einzelnen Kandidaten analysiert. Und das Ergebnis war, ob man seinen Akzent ändert, ablegt oder anpasst, ist eine total individuelle Sache. Also es gibt keinen feststellbaren Faktor, der Menschen dazu führt, ihre Art zu sprechen, an ihr Umfeld anzugleichen. Nach 3 Monaten Big Brother hatten einige Kandidaten ihre Sprachfärbung verändert, andere nicht. Und woran das lag, ließ ich überhaupt nicht feststellen.
Jenny Rieger mit den Wissensnachrichten für heute. Danke.
Wetter.
Im Norden und Westen ist es am Abend und in der Nacht aufgelockert und es gibt nur noch vereinzelt Schauer. Im Süden regnet es dagegen häufig. Morgen ist es dann wechselhaft mit Schauern und einzelnen Gewittern bei maximal 19 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.